Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Welche Meinung er zu Iran vertritt. Die Freude über das Nuklearabkommen war umgekehrt in Iran groß. Welche Befürchtungen haben Sie auf den neuen, im Hinblick auf den neuen Ton, der aus USA kommt?
Ich mache mir schon Sorgen, in verschiedener Hinsicht. Es war in der Vergangenheit eigentlich üblich, dass man den Iran jetzt seit der Revolution von 1979 eigentlich immer als ein aggressives Land porträtiert hat. Was meines Erachtens nicht richtig ist. Und auch in der ganzen Geschichte Irans gibt es eigentlich keinen Fall, dass Iran sozusagen ein anderes Land irgendwie überfallen hätte. Also von seiner Grundstruktur her würde ich nicht sagen, dass Iran ein aggressives Land ist. Aber es werden zum Teil eben immer die rhetorischen Spannungen gerne aufgebaut, um als populistisches Mittel gegenüber der eigenen Bevölkerung. So gesehen könnte man sagen, es gab einen gewissen Trumpismus in Iran lange vor Trump. Wenn man aber auf die heutige Lage guckt, habe ich die Befürchtung, dass es ein neues Bündnis geben könnte zwischen USA, Saudi-Arabien, Israel und einigen anderen arabischen Staaten gegen Iran. Das wäre das eine, tatsächlich eine konkrete Kriegsgefahr. Es mag nicht sehr wahrscheinlich sein, aber es ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Was aber wahrscheinlicher ist, ist etwas anderes, nämlich Trump hält so eine Drohkulisse aufrecht gegenüber Iran. Und die führt dazu, dass eben auch die europäischen Banken und europäischen Unternehmen zurückhaltend sind mit Geschäften in Iran. Und das wiederum führt dazu, dass die Hoffnungen der Iraner auf einen wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Abkommen über das Nuklearprogramm sich bisher nicht erfüllen. Also das ist sozusagen eine indirekte Folge so von Trump, die aber für das Leben der Masse der Iraner sehr, sehr bedeutend ist.
Haben Sie zufällig die Zahlen parat, wie hoch das Exportaufkommen ist? Ja, also wie viel exportiert wird in den Westen von Iran?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt die nackten Zahlen gerade nicht parat, aber es ist so, dass eigentlich zum ersten Mal in den letzten 2 Jahren es so war, dass die, dass der Export von Gütern, die nicht Öl sind, höher war als der Import, was für Iran ein sehr gutes Zeichen ist. Mhm. Und was das war auch jetzt ein Umstand, den der iranische Präsident Hassan Rouhani in seiner Neujahrsansprache erwähnt hat. Wir haben ja gerade das iranische Neujahr, Nowruz, haben wir ja gerade vor 2 Tagen gehabt und dort werden eben in Iran genauso wie hier zum Jahresende oder an Neujahr werden irgendwie politische Botschaften gehalten, politische Reden gehalten und Neujahrsbotschaften abgegeben. Und Präsident Rouhani, der in 2 Monaten gerne wiedergewählt werden möchte im Mai, hat eigentlich doch eine ziemlich positive Bilanz gezogen. Und dazu gehörte eben auch, dass die Abhängigkeit Irans vom Öl, zum Beispiel ganz anders als bei Saudi-Arabien, sich schon sehr reduziert hat.
Sie gehen in Ihrem Buch natürlich auch auf Politik ein, aber Sie wollten gezielt nicht den Staatsapparat schildern, sondern sie interessiert vor allem auch die Rolle der Gesellschaft und speziell hier die Situation der Frauen. Sie haben kurz vorher schon geschildert, wie hoch der Anteil an den Studentenzahlen ist, aber es ist ja insgesamt die Rolle der Frau vielleicht doch eine etwas andere, als man sie so aus der westlichen Perspektive erstmal vermuten würde. Mögen Sie dazu noch ein bisschen?
Ja, gerne. Ich war auch einmal Reiseleiterin in Iran und es finden ja jetzt viele Gruppenreisen statt und man kann immer beobachten, dass die Leute zunächst denken, Iran ist ein gefährliches Land und dann nach 2 Tagen sagen sie, naja, eigentlich hätte man eine Gruppenreise gar nicht machen brauchen. Und was diesen Sinneswandel vor allem bewirkt, sind die Frauen. Weil ich glaube, auch Reisende von hier fühlen sich automatisch wohler und irgendwie sicherer in einem Land, wo viele Frauen auf der Straße sind, aber auch an Arbeitsplätzen sind und wo ihnen gerade die jungen Frauen auch sehr offen und oft mit Englischkenntnissen entgegenkommen. Also das Verlangen gerade junger Iranerinnen an Kontakt mit Westlern ist irgendwie sehr, sehr groß. Und das spüren Leute, die eine Gruppenreise machen in Iran, spüren das und sind oft völlig von den Socken eigentlich, wie sehr sich dieses Bild eigentlich, wie sehr sich das, was sie dort dann tagtäglich erleben in den 2 Wochen, die sie dort reisen können, unterscheidet von dem Bild, was sie vorher hatten, was leider dann eben aus einer etwas anders gearteten Medienberichterstattung resultiert.
Ja, und auch die Geburtenrate, das hat mich auch erstaunt.
Ja, das habe ich natürlich vergessen zu sagen, weil das für mich schon so selbstverständlich geworden ist. Danke. Also in den 80er Jahren hat jede Iranerin noch im Schnitt 8 Kinder bekommen oder zumindest 8 Geburten gehabt. Manchmal ist ein Kind gestorben. Also zwischen 6 und 8 Kinder gehabt. Heute ist der Durchschnitt unter 2. Das heißt, Iran hat heute eine Geburtenrate, die niedriger ist als in Frankreich, die auf jeden Fall ganz europäisch ist. Und das liegt natürlich daran, genauso wie in allen anderen Ländern, wenn Geburtenraten sinken, liegt es immer daran, dass die Frauen gebildeter sind, dass sie andere Ansprüche haben, dass sie ein anderes Leben führen wollen. Und genau das ist in Iran der Fall. Zugleich ist es auch so, dass die Scheidungsraten sind ziemlich hoch. Und auch hier ist es so, dass die größere Zahl von Scheidungen wird von Frauen beantragt. Also man muss sich das so vorstellen, dass auch das Ehe- und Liebesleben sieht nicht so aus, wie wir es nun oft in diesen Klischeebildern von islamischen Ländern haben. Frauen werden möglichst mit 14 als junge Braut irgendwie zwangsverheiratet, bekommen 10 Kinder und sondern es ist wirklich ganz anders. Und Iran ist eigentlich auch dabei, also in etwa 20 Jahren wird Iran eine überalterte Gesellschaft sein. Im Augenblick ist es so, dass man eben noch von dem Babyboom von vor 20 Jahren profitiert. Es gibt viele junge Erwachsene jetzt, das ist für eine Wirtschaft schön. Aber Iran wird eben auch das Problem einer überalterten Gesellschaft bekommen.
Also doch sehr viele parallele Entwicklungen zu der westlichen Entwicklung. Wenn wir das Stichwort Lebenswelten vielleicht nochmal aufgreifen, wie soll man sich denn das Alltagsleben vorstellen? Welche kulturellen Vorlieben gibt es? Was machen die Iraner in ihrer Freizeit gerne? Sie schreiben ja auch über Theater, über Literatur, wenn Sie dazu...
Also was man einmal in der Freizeit macht, man geht sehr gerne in Gärten, man macht auch gerne Picknick und man geht nie alleine. Mir ist es mehrfach passiert, dass ich in größeren Parkanlagen in Gärten war, wo ich stundenlang herumgelaufen bin und habe irgendwann gemerkt, ich bin hier seit 2 Stunden die einzige Einzelperson, weil außer mir ist niemand alleine spazieren gegangen. Also mindestens als Pärchen oder mit Freund oder Freundin oder eben mit der Familie oder noch mit dem Arbeitskollegen, aber man geht nicht alleine. Das andere ist, also in meinem Buch habe ich ein ganzes längeres Kapitel gemacht über das iranische Theater. Es gibt eine sehr lebhafte Theaterszene, zumindest in Teheran, wo viele Leute, die überhaupt nicht vom Theater leben können, aber mit großem Enthusiasmus, entweder als Schauspieler, als Stückeschreiber, als Regisseur tätig sind und sich manchmal darauf verzichten, sich eine warme Jacke im Winter zu kaufen, weil sie ihr ganzes Geld in das Theater stecken. Das andere ist Literatur. Es wird hier immer viel von Zensur gesprochen, aber es gibt trotzdem, es gibt viel Literatur, es gibt Literaturpreise, es gibt Literaturbegeisterung. Es gibt auch eigentlich seit 2 Jahrzehnten wieder eine Neubelebung der iranischen Poesie. Also alles das ist keineswegs nur Vergangenheit, sondern hat nur zum Teil eben in der Islamischen Republik etwas andere Formen angenommen. Aber das Kulturleben ist sehr, sehr lebendig.
Und was die Theaterszene anbelangt, so gibt es ja 2 ganz verschiedene Formen. von, ich sage jetzt mal, Boulevardtheater und dem eher doch auch einer gewissen Zensur unterliegenden privateren Theater.
Ja, also es gibt so das intellektuelle Theater, was mich zunächst mal am meisten interessiert hat. Man führt auch Brecht auf und von Brecht alleine, von Brechtstücken gibt es irgendwie 6 verschiedene Übersetzungen. Mhm. Und daneben gibt es aber etwas, was man ja so als Boulevardkomödie bezeichnen kann, wo sozusagen jetzt schon zum Beispiel meine Dolmetscherin, die mehr so zum intellektuellen Underground gehörte, die sagte, ich will da nicht hingehen, da darf mich keiner sehen. Das ist total peinlich, wenn ich in so eine Boulevardkomödie gehe, wo Leute in einem riesigen Saal sitzen irgendwie und sich alle total aufgebrezelt haben. Man kann sich auch in Iran aufbrezeln, also Frauen mit knallroten Ledermänteln und oberschenkelhohen Stiefeln und so etwas. Und dann wird eine eher schlüpfrige Komödie gespielt, unter anderem mit Männern, die ständig so hüftkreisend homoerotische Anspielungen machen. Und der ganze Saal tobt und es werden Witze gerissen, die immer einerseits für Männer gedacht sind, andererseits für Frauen, also diese typischen Schwiegermutter-Witze. Es herrscht eine ganz ausgelassene Stimmung. Und dort findet gar keine Zensur statt. Wohingegen das intellektuelle Theater, da wo die Leute, die politisch interessiert sind, auf der Bühne sind oder auch im Publikum sind, das unterliegt der Zensur, weil das ist etwas, was man intellektuell fürchtet.
Aber Sie begegnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in einer dieser Boulevardkomödien einem Zensor, der sich da privaten Zubrot verdient.
Ja, also als ich dann aus dieser Boulevardkomödie rauskam, ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen früher rausgegangen, weil so toll war das für mich dann auch nicht, begegnete ich dort einem, den ich aus einer Behörde kannte, wo er mir gerade diese Zensurregeln für das ernste Theater erklärt hatte. Und der hatte so einen Zweitjob als Manager, also in dieser schlüpfrigen Boulevardkomödie. Und fand es auch gar nicht anstößig. Also als ich ihn da am Ausgang getroffen habe, hat er jetzt nicht etwa gesagt, ach du Schreck, jetzt hat mich diese Journalistin wieder erkannt, sondern er hat freundlich gegrüßt und hat dann nur gesagt, jeder Arbeitsplatz hat seine eigene Atmosphäre. Und das ist etwas, was man eigentlich häufiger in Iran antrifft, nämlich dass Leute sehr unterschiedliche Dinge tun und sie mal vielleicht eher zur Regimeseite und plötzlich aber zu etwas ganz anderem gehören. Und so verrückt es ist, man kann auch sagen, dass diese erstaunliche Stabilität dieses Systems auch darauf beruht, dass es viele Leute gibt, die irgendwo sich zwischen diesen beiden Welten bewegen und dadurch in einer gewissen Weise auch ja für eine gewisse Stabilität sorgen, auch wenn sie das vielleicht gar nicht möchten, aber sie tun es.
Sie sagen ja auch an anderer Stelle, dass Regelbruch durchaus Teil der ganzen Maschinerie ist und Regelbruch durchaus toleriert wird und somit auch so ein Kitt für diese ganze Gesellschaft ist. Also sehr schön fand ich das Beispiel mit den Satellitenschüsseln.
Ja, also es gibt ein iranisches Sprichwort, das sagt, Gesetze sind da, um gebrochen zu werden. Mhm. Dieses Sprichwort ist natürlich älter als die Islamische Republik, aber es trifft durchaus auch auf die heutige Gesellschaft zu. Und mit den Satellitenschüsseln ist es tatsächlich so, dass offiziell ist das Satellitenfernsehen immer noch verboten. Aber zumindest in Teheran, in der Hauptstadt, gucken das ungefähr 70%. Und auch in vielen anderen Städten gucken das die Leute. Und die Schüsseln stehen ganz offensichtlich auf dem Dach oder auf dem Balkon. Und diese Art der Regelverletzung gibt es auch in vielen anderen Bereichen. Also auch sogar offiziell sind Twitter und Facebook immer noch verboten. Aber selbst der Revolutionsführer, also der oberste Boss, verbreitet seine Botschaften über Facebook und über Twitter. Das hat also irgendwo eine ganz bizarre und skurrile Seite, aber im nächsten Augenblick wird es auch wieder ernst, denn es ist natürlich eine Willkür, die es auch erlaubt, immer wieder einfach mal ein Gesetz plötzlich anzuwenden, was man vielleicht 5 Jahre nicht angewandt hat. Also ein Verbot wieder durchzusetzen, weil man jemand Bestimmtes treffen möchte damit.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch gegen Vorurteile, gegen vorgefasste Meinungen an. Was liegt Ihnen besonders am Herzen, was wir als Leser vielleicht neu überdenken sollten?
also ich sehe dieses Buch schon ein bisschen im Kontext meiner früheren Bücher, meiner sonstigen Arbeit. Also ich bemühe mich seit einer Reihe von Jahren, ein anderes Bild der muslimischen Welt zu zeichnen. Mhm. Und zwar aus den Gesellschaften, wo es sich eben um muslimische Mehrheitsgesellschaften handelt. Und zu versuchen rüberzubringen, wie man eigentlich in diesen Gesellschaften lebt und denkt, arbeitet, träumt. Und ich denke, bei Iran ist es so, dass es zwei für mich falsche Haltungen gibt. Das eine ist diese Dämonisierung und das andere ist die Verherrlichung. Also früher vielleicht noch mehr als heute wurde Iran immer dämonisiert und als ja, die Achse des Bösen, der Schrecken. Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder so, dass man sagt, ah, persische Kultur, persisches Essen, also dass man so etwas dagegen stellt, was angeblich nicht politisch ist. Und deshalb ist es mir wichtig, dass man weiß, dass Perser und Iraner ist nicht das Gleiche. Also nur jeder Zweite hat in Iran Persisch zur Muttersprache. Es handelt sich um einen Vielvölkerstaat und hier ist es manchmal so, dass Iraner sagen, ich bin Perser, weil sie glauben, dadurch besser anzukommen beim deutschen Publikum. Weil man dann noch an die Vergangenheit denkt, vielleicht an Soraya, diese Kaiserin, die zur Hälfte Deutsche war und so etwas. Aber für mich ist es kein guter Weg. Also ich denke, Irans Zukunft, auch in der ganzen Region, liegt vor allem darin, dass es halt ein selbstbewusster Nationalstaat ist, in dem sich aber viele verschiedene Ethnien und viele verschiedene Sprachen versammeln.
Die Iraner, das kann man ihrem Buch entnehmen, sind ihnen sehr freundlich und entgegenkommend begegnet. Das liegt sicher an ihrer Person, aber es liegt vielleicht auch ein Stück weit an der Einstellung, die man generell Ausländern gegenüber einnimmt und vielleicht auch an dem Bild, das man vom Westen hat. Wie würden Sie das werten?
Es gibt ein etwas ganz Seltsames so im Verhalten von Iranern, nämlich, und was sowohl persönlich als auch politisch ist, also was das Individuum betrifft, aber auch das große Ganze. Und das ist, dass man auf der einen Seite sehr misstrauisch ist gegenüber dem Westen, der Dominanz des Westens, und auf der anderen Seite aber oft Angst hat, den Ansprüchen des Westens nicht zu genügen. Also es gibt einen gewissen Hochmut, aber es gibt auch Komplexe. Und also ich schildere in meinem Buch eine Szene, wo ich in einem Hotel bin und ich habe einfach morgens, weil ich ein bisschen müde war, ich habe die Tassen nicht gefunden am Buffet und musste den Kellner fragen, wo sind denn hier die Tassen? Und das haben eben Iraner mitbekommen und daraus entsteht eine Szene, in der der Kellner immer mehr beschuldigt wird, wie das kommt, dass dieses Hotel die Tassen versteckt vor den Westlern und was das für das Bild der Iraner im Ausland bedeutet, wenn man denkt, hier werden die Tassen versteckt. Und es vergrößert sich immer mehr und man beschuldigt dann das Regime. Also das ist eine ganz typische Spirale, die ganz schnell entsteht, dass es irgendeine Kleinigkeit gibt. Ja, es gilt auch für den Fußball, dass man dann sagt irgendwie, das System ist daran schuld, dass der Fußball jetzt so schlecht ist, wenn die Mannschaft verloren hat. Also es gibt schon so etwas, glaube ich, was man so als einen iranischen Nationalcharakter bezeichnen kann, der oft sehr verwirrende Dinge produziert und für mich aber dazu beiträgt, dass für mich dieses Land auch sehr faszinierend ist, weil ganz oft es eben nicht so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint, sondern mal ja, ich meine, es gibt Leute, die schreiben ein Buch, wenn sie einmal durch Iran gereist sind, schreiben sie ein Buch über Iran. Ich finde, das ist eine enorme Chuzpe. Ich habe mir dafür 13 Jahre Zeit gelassen, dieses Buch zu schreiben.
Wie leicht oder wie schwer war es denn für Sie als Journalistin, dieses Buch zu recherchieren? Konnten Sie da ganz frei reisen? Gab es Beschränkungen?
Soll ich dazu was lesen noch? Haben wir die Zeit?
Ja, gerne.
Okay, dann lese ich noch mal, damit man jetzt nicht denkt, die hat so geredet, als gäbe es keine Repression in Iran, lese ich eine kleine Szene dazu. Der Anruf. Als der Anruf kommt, sitzt A am Steuer. Es ist, als veränderte sich auf einen Schlag die Luft im Wagen. Anspannung ist mit Händen zu greifen. Ein junges Leben kann scheitern in einem solchen Moment, alle Ambitionen können zunichte werden. Ich höre, wie A. sofort das Wenige, was er weiß, preisgibt. Sie schreibt ein Buch. Spült die Angst alles raus. Später sagt er, sie wissen sowieso alles. Die Atmosphäre im Wagen ist klamm nach dem Anruf. Wir schweigen, bis A. sagt, lass uns was reden. Ich erzähle eine Anekdote, wir lachen beide übertrieben. Seine Angst und meine sind von unterschiedlicher Natur. Ich sorge mich um ihn, er sorgt sich um sich selbst. Und beide versuchen wir, unsere Unruhe vor dem anderen zu verbergen. Sie haben gesagt, sie wollen ihn später sehen, sie würden wieder anrufen. Was tun bis dahin? Irgendwie Sicherheit aufbauen für A, eine kleine Sicherheit gegen jene, die ihn im Auftrag der Sicherheit verdächtigen. Wir suchen den Mann, der uns über drei Ecken in Kontakt gebracht hat. Ein Mensch in einem Regierungsbüro. Er könnte helfen, aufklären. Wir müssen ihn sehen, dringend. Aber auch er hat eine Sicherheit, die nun Verdacht schöpft und Fragen stellt. Wir verwickeln uns in Prozeduren. Vielleicht machen wir alles schlimmer beim Versuch, es besser zu machen. Aber wie soll man das wissen? Sie haben noch nicht wieder angerufen. Ich frage A., ob ich ihn zum Verhör begleiten sollte. Eine naive Frage. Man tut, was sie sagen. Wenn sie dich sehen wollten, würden sie es sagen. Als sie anrufen, haben wir in einem Coffeeshop gerade etwas zu essen bestellt. A. steht sofort auf und nimmt die Wagenschlüssel. Höflich sein, sie nicht warten lassen. Am Telefon hatte er gesagt, wo er ist. Anscheinend haben sie darüber gelacht. Denn ich höre auch A. lachen, ein gehorsames Lachen. Auf einen Zettel kritzelt er die Adresse, zu der er bestellt wurde. Die Angst verbirgt sich nicht mehr. Warten, Fotos im Smartphone löschen, Adressen ins Klo werfen, wie in schlechten Filmen. Als geschätzt 45 Minuten Verhör vorbei sein könnten, wähle ich A.'s Nummer. Das Telefon ist abgestellt. Soll ich die Adresse, die er aufgeschrieben hat, an jemanden schicken, für den Fall, dass ich das später nicht mehr kann? Ich schreibe die Nachricht und lösche sie wieder. Wenn Sie meine Nachrichten lesen, könnten Sie A. des Geheimnisverrats beschuldigen. Und dann ist er plötzlich wieder da. Das Verhör war in einem Privathaus. Er habe Tee bekommen und sei nicht bedroht worden. Auf seinem eng sitzenden schwarzen T-Shirt hat der Schweiß weiße Salzkrusten hinterlassen. A. schlingt ein Stück Kuchen hinunter, sofort ein zweites, ohne hinzusehen. Sie haben ihn nach geschäftlichen Kontakten ins Ausland gefragt und ob er Verwandte im Ausland habe. Er sollte sich für Rückrufe bereithalten, haben sie gesagt. Später rufen sie wieder an. A. sagt mir nicht, was sie sagen. Es scheint jetzt erstmal alles in Ordnung zu sein.
Ja, vielen Dank. Jetzt ist die Zeit doch schon relativ weit fortgeschritten, aber ein, zwei Fragen, wenn Sie welche auf dem Herzen haben, sollten noch möglich sein. Die Kollegin kommt mit Mikro.
Ja, ich habe noch mal eine Frage, auch im Zusammenhang mit dem, was Sie gerade geschildert haben, also mit Verhören und Bedrohung. Es ist ja doch bei den Geflüchteten jetzt so, dass also Iraner gleichgestellt sind mit Syrern, mit Irak, mit Eritrea, während also beispielsweise Afghanistan, wo ich also immer denke, mit den Taliban und so, das ist wirklich ganz schlimm, also nicht denselben Status haben. Und jetzt wäre doch meine Frage, mit Iran erschließt sich mir das nicht so. Können Sie da noch mal was zu sagen? Also Sie haben jetzt geschildert, das ist klar, Sie sind auch bedroht, aber Sie sind wirklich von Flüchtlingen her mit der Duldung und so weiter auf ziemlich einer Stufe.
Also ich glaube, die Frage ist, ob das eigentlich berechtigt ist, Iranern Asyl zu geben, so ungefähr. Ne? Ja, ich verstehe die Frage. Also es ist eine schwierige Frage auch für mich, denn ich bin jemand, der eigentlich eher für offene Grenzen ist. Aber ich denke mal, in der Vergangenheit haben Iraner eigentlich sehr leicht Asyl bekommen. das war ein bisschen, hatte ein bisschen etwas zu tun damit, was ich vorhin Dämonisierung genannt habe. Weil es war immer klar, das ist ein schreckliches Regime und da bekommt man Asyl. Das hat sich jetzt schon etwas geändert. In dem Zusammenhang, dass jetzt viele andere Flüchtlinge hier sind, guckt man eben auch etwas genauer, was ist denn eigentlich mit den Iranern? Und auch die, ich weiß nur, dass die, sagen wir mal, die Terminpolitik der deutschen Botschaft in Teheran auch sehr restriktiv ist. Also es ist wahnsinnig schwer, überhaupt bei der Botschaft einen Termin zu bekommen, um eben ein Touristenvisum zu bekommen, um dann halt hier möglicherweise Asyl beantragen zu können. Denn dafür muss man ja erstmal hier sein. Aber ich hoffe persönlich, dass es in Zukunft immer weniger Gründe für Iraner gibt, das Land zu verlassen. Das ist eigentlich das Wesentliche, was ich dazu sagen kann.
Ich fürchte, so viele Fragen können wir gar nicht mehr, denn es gibt um 13 Uhr die nächste Veranstaltung. Geht noch eine Frage? Eine kurze.
Hallo? Ja. Ich war etwas überrascht, weil Sie die Tatsache, dass das iranische, die Revolutionswächter in der Region ja die schiitische Karte relativ intensiv spielen, ob das jetzt der Libanon ist, ob es Syrien ist, ob es der Jemen ist, zu sagen, das ist also so dieses expansive Element auf im Regierungshandeln so ganz in den Hintergrund gedrückt zu haben. Würden Sie mir da noch vielleicht einen erklärenden Satz dazu sagen können?
Ich habe über Krieg gesprochen, ich habe über Aggressivität gesprochen, ich habe nicht über expansives Verhalten. Ne? Iran möchte schon eine Rolle spielen in der Region, auf jeden Fall. Und ich sehe zum Beispiel das iranische Vorgehen in Syrien sehe ich sehr, sehr kritisch. Das finde ich ganz schlimm. Wir haben hier nicht den Rahmen, um darüber zu diskutieren. Aber natürlich hat Iran auch eine expansive Seite. Nur wenn man das zum Beispiel vergleicht damit, wo Saudi-Arabien überall seine Hände mit drin hat und welche verheerende Wirkung Saudi-Arabien auf den Islam sogar in Afrika hat. Und wie gut unsere Beziehungen zu Saudi-Arabien sind und wie viel Rüstungsexporte wir nach Saudi-Arabien schicken, dann denke ich mal, sieht man, dass Iran schon irgendwie sehr lange und auch heute noch mit sehr viel Vorurteilen behandelt wird. Das schließt Kritik keineswegs aus.
Ja, dann vielen Dank, Frau Wiedemann. Vielen Dank Ihnen allen fürs Kommen, fürs Zuhören. Sie können sich noch Bücher signieren lassen. Ich glaube, es gibt hier irgendwo eine Möglichkeit, sie zu erwerben. Da. Also, vielen Dank und noch eine schöne Messe.
Danke für Ihre Geduld. Danke.
Hallo.
Ja, natürlich.
Brauchen Sie einen Stift?
Nein, die Dame hat.
Stellen Sie ein bisschen auseinander? Oder? Nee,
ich habe das Fenster reingeschoben.
Bewusst so gemacht.
Oder wollten Sie die noch ein bisschen auseinander schieben?
Weiß nicht. Oh. Egal.
Ist es warm hier, ne?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.